Gleich geht's hier los mit der neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow mit folgenden Top-Themen heute. England ringt Norwegen nieder, aber Diskussionen um den Ausgleich. War der Ball an der Spider-Cam?
Unglücksrabe Lammens. Ein Torwartpatzer kostet Belgien das Spiel.
Frankreich schlägt auch Marokko. Ist dieses All-Star-Team überhaupt aufzuhalten?
Bärendienst von Embolo. VAR-Premiere schwächt die Schweizer entscheidend.
Und zu guter Letzt Neues zwischen DFB und Klopp. Wie weit sind die Verhandlungen?
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Wir gehen so langsam auf die Zielgerade der WM zu. Wir werden heute die Viertelfinals besprechen, die in den letzten Tagen über die Bühne gegangen sind. Vor allem diese, aber natürlich auch ein bisschen DFB-Thema hinten raus. Ihr habt es im Teaser schon gehört. Mein Name ist auch heute wieder für euch Max Fritsching und an meiner Seite, wie immer, Michael Strohmeier.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich muss direkt mal reinstarten mit Offenheit, Ehrlichkeit und Unsicherheit. Wie spricht man den belgischen Torhüter aus? Ist es Lamont? Ist es Lammens? Ist es Lamens?
Laut dem, was ich immer so gehört habe von Kommentatoren, zumindest in der Premier League, Lammens. Also,
okay.
Puh, ja, ich glaube, Lammens oder so sprechen sie in England aus, aber.
I wonder how, I wonder why.
Ja.
Ist wahrscheinlich auch dann das, was er sich fragt, der Lemons Tree.
Das ist richtig. Da werden wir natürlich gleich drüber sprechen, über die Viertelfinals, die ja doch einiges an Spektakel und einiges an Torwartpatzern geboten haben. Da wird es einiges aufzuarbeiten geben. Aber ich muss direkt mal zum Start dieser Folge hier sagen, ich habe ja gerade gesagt, so die WM biegt auf die Zielgerade ein. Vor der WM haben wir noch immer groß behauptet, also ich zumindest, du ja auch, diese aufgeblähte WM ist doch eigentlich alles scheiße, wäre doch besser, wenn das übersichtlicher ist. Aber ich muss jetzt mal ganz transparent sagen, ich fand es dann doch schon geil, wenn so viele Spiele jeden Tag waren. Ja. Ich vermisse die Gruppenphase.
Ja, also jetzt noch zu christlichen Uhrzeiten das Ganze. Ja. Und bläh es auf, Johnny. Johnny, warum hast du kein Gewissen? Deswegen. Sehr gut.
Ja. Weiter so. Er hat ja in einem Interview tatsächlich vor ein paar Tagen gesagt, er kann sich vorstellen, dass die nächste WM mit 64 Teams stattfindet. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, gerne.
Ich kann mir vorstellen.
Ich bin Teil des Problems, ich weiß es doch. Mein Gott, es ist doch wirklich. Ja, die Argumente stehen ja auch noch alle, die wir vor der WM angebracht haben. Aber ey, ganz am Ende sind wir halt alle Fußball-Nerds irgendwie. Und wenn Fußball läuft, dann gucken wir Fußball. Wir sind einfach simpel gestrickt, was das angeht.
Ja, also ich denke mal, in 20 Jahren haben wir dann einfach eine WM, wo man erst so eine, wie in der Champions League, so eine Liga-Phase hat, wo alle Mannschaften gegeneinander antreten.
Ja.
So, und aber dann findet eine WM auch über 6 Monate statt.
Ja, genau.
Ja, da gibt es dann Verein. Vielleicht ist das die Heilung. Vielleicht ist das die Heilung des Fußballs, wenn man den Vereinssport abschafft.
Ja? Genau, gibt einfach nur noch Länderspiele dann.
Ja, gibt dann auch nur noch so 20, 30 Menschen pro Land, die das beruflich machen.
Ja.
Ja. Ja. Zack. Und dann. Ja, und dann geht Gianni Infantino und sagt so, ja, ist ja gar kein Geld mehr drin in den Bums. Ja, müssen wir wohl wieder verschlanken. Müssen wir wieder das Ligasystem einführen.
Das stimmt. Das fragt man sich ja häufig dann beim Fußball. Ne? Wie weit kann man es noch aufblähen, bis der große Knall kommt? Ne? Aber ich glaube, mittlerweile sind wir an dem Punkt, du kannst es aufblähen bis zur Unendlichkeit. Ja. Und noch viel weiter.
Absolut. Also, ich würde jetzt erstmal sagen, ja, ich finde es auch gut, dass es die ganze Zeit läuft und so. Aber Aber 64 Teams ist dann doch ist ganz schön viel.
Es ist absurd. Aber es ist ja, ich will euch ja nur so ein bisschen mitnehmen in die Gefühlsachterbahn, die ich habe, die du wahrscheinlich auch hast, die ihr da draußen mit Sicherheit auch habt, die ihr alle, wenn ihr hier zuhört, dann habt ihr bestimmt auch schon euer Leben lang irgendwo so eine emotionale Verbindung zum Fußball, wie wir beide ja auch. Und dann geht euch das vielleicht ähnlich, dass man dann natürlich im Vorfeld irgendwo aus logischen Gründen sagt, das muss man eigentlich ablehnen, ne, so eine WM immer weiter aufzublähen und unter den Umständen. Aber ey, wenn es dann läuft und du hast dann jeden Tag, jeden Abend hast du da deine 3-4 Spiele hintereinander, hast am nächsten Morgen, kannst du dir nochmal schön das angucken, was du in der Nacht verpasst hast.
Ja.
Ey, das war auch irgendwie geil während der Gruppenphase.
Ja, ist halt ein bisschen wie Olympia, wo immer irgendwas läuft.
Genau. Ja, genau. Ja, es ist wirklich so. Das wird zu einem olympischen Turnier. Ne? Ja, irgendwas läuft Fußball. Immer. Ja. Ja. Jetzt soll alles Fußball sein.
Ja, vielleicht da einfach mal ein bisschen umdenken und sagen, ja, die U19 findet ja auch parallel statt, einfach alles parallel stattfindet.
Ja.
U19 Männer, U19 Frauen, die Frauen-WM, alles im gleichen Land, mit den gleichen Stadien, im gleichen Zeitraum.
Genau.
Vollgas.
Was soll schon schief gehen. Ja, da war also allein der erste spielfreie Tag, der dann irgendwann jetzt letzte Woche war. Ne? Also der hat mich ja komplett aus den Schuhen gewackelt, der Tag. Also da muss ich ja sagen, da saß ich ja vom Fernseher, wirklich völlig irritiert, angemacht. So, was läuft heute? Nichts.
Nichts.
Einfach nichts.
Ja.
Ich musste meine anderen Streaming-Apps öffnen.
Ja. Klar,
habe ich vorher 3 Wochen lang nicht gemacht.
Hast du erstmal, um deine Nerven zu beruhigen, hast du dann in der ZDF-Mediathek das Traumschiff angemacht? Oder ARD,
ich weiß
nicht, was läuft, ehrlich gesagt.
Ja, das sind jetzt nie meine präferierten Streaming-Apps, aber.
Florian Silbereisen musste dein Gemüt beruhigen mit seiner Fröhlichkeit.
Ja, genau. Ja. Volksfest. Der Musikantenstade oder was auch immer. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr, aber zur Not der Fernsehgarten am Sonntag.
Ja, der Fernseh. Oder das MoMA mit Ikimel.
Ja. Das hast du sicherlich
auch gerne
gesehen.
Ja, oder so.
Das habe ich natürlich sehr gerne gesehen.
Verstörte CDU-Wähler träumen heute noch schlecht.
Ja. Das war ein sogenanntes Crossover für die Ewigkeit. Aber schreibt uns doch mal gerne, wie es euch jetzt im Nachhinein ging. Ne? Also die ganzen Diskussionen, ist das schon zu viel WM? Und jetzt habt ihr es ja erlebt. Geht es euch da ähnlich wie uns? Oder habt ihr es eisern durchgezogen, dass ihr es einfach wirklich ignoriert habt, nur das rausgepickt habt, was ihr sehen wolltet an Paarungen? Oder habt ihr euch dem Ganzen dann doch hingegeben irgendwann?
Ja.
So, wollen wir mal einsteigen in die Viertelfinals. Die sind seit gestern dann alle durch. Wir haben die 4 Halbfinalisten hier zusammen. Das ist dann Frankreich, Spanien, England und Argentinien. Also das Halbfinale ist vom Line-Up her schon mal das erwartbarste Halbfinale, was es geben konnte in diesem Turnier. Ja.
Das muss man sagen. Also in dem Sinne keine Überraschung mehr.
Überhaupt nicht.
Ab dem Halbfinale. Also das sind dann nun mal auch die 4 besten Mannschaften. Ja. Der Welt.
Am meisten Überraschungspotenzial haben wir vielleicht noch bei Norwegen gegen England gesehen. Das war ein 2-1 Sieg der Engländer, aber in der Verlängerung, also die tapfer kämpfenden Norweger, haben die Engländer in die Verlängerung gezwungen.
Ja, das war wirklich. Es ist ja immer so, wir sind ja Fans von Underdogs und Norwegen war das Dark Horse, aber im Gegensatz zu den ja sonst immer als Geheimtipp auftretenden und dann verschwindenden Belgiern, Klammer auf, dieses Jahr kein Geheimtipp, aber plötzlich im Viertelfinale, Klammer zu.
Haben wir vorher gesagt, dass es genauso eintrifft, ne?
Hat Norwegen wirklich überzeugt und ja, gegen England war jetzt Schluss. Und auch sehr unglücklich, muss man dazu sagen.
Ja. Also teilweise fremdverschuldet, teilweise leider dann am Ende auch selbstverschuldet. So fair muss man ja auch sein. Aber Norwegen ist richtig gut in das Spiel reingestartet. Also die waren schon auf Augenhöhe mit den Engländern. Ne? Also natürlich, wenn England hat England das Spiel gemacht, aber Norwegen war immer in der Möglichkeit, denen doch mal weh zu tun. Sind ja sogar mit 1-0 in Führung gegangen durch Skjelderup mit einem absoluten Traumtor.
Ja. Also hat er den so gewollt?
Es sah so ein bisschen aus, als wäre ihm fast sogar verrutscht, aber der fällt ja da hinten ins lange Eck rein. Ja. Das ist ja ein Gemälde.
Ja, das war fantastisch. Gab die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, Pickford zieht irgendwie den Arm zurück und ist da teilbeteiligt, aber lassen wir es einfach als Traumtor stehen.
Ja, finde ich auch. Das kann für sich stehen und war jetzt auch nicht unverdient zu dem Zeitpunkt. Nee. Also erste Halbzeit, wie gesagt, die Norweger konnten da mithalten mit den Engländern und das ging dann sogar schon einigermaßen in Ordnung. Und die Engländer waren echt unter Zugzwang, ne? Also die mussten gucken, dass sie da dranbleiben. Und das Spiel hat ja wirklich zu ziemlich widrigen Bedingungen stattgefunden, ne? Also waren fast 40 Grad da in Miami.
Ja, das hat allen auf jeden Fall sehr zu schaffen gemacht. Gut, am Ende muss man sagen, es gilt halt für beide, ne? Das heißt, beide haben mit den Bedingungen gekämpft und dementsprechend hat keine Mannschaft da jetzt irgendwie einen Vor- oder Nachteil gehabt. Nach dem 1:0, 8 Minuten später, 44. Minute, gab es die Chance, vor der Pause aufs 2:0 zu erhöhen. Konter von Norwegen, Sørloth läuft auf Stones zu und hat links von sich Haaland.
Ja, stimmt.
Nimmt Tempo raus und vertändelt den Ball. Ja. Und ich weiß nicht, aber hast du die Szene im Blick?
Ja, habe ich vor Augen.
Ich finde, ich glaube, Mats Hummels hat das auch hervorgehoben, weil ansonsten, ich habe auch von Robbie Hunke zum Beispiel so einen Insta-Kommentar dazu quasi gesehen, wer das per Video kommentiert. Ich finde, da wird mir die Rolle von Stones ein bisschen zu klein gesprochen. Der verteidigt diese Situation wirklich perfekt, weil er durch sein Stellungsspiel Sørloth eigentlich nur eine einzige Möglichkeit gibt und das ist geradeaus zu gehen, weil er ihm die ganze Zeit den Passraum zumacht. Sørloth macht den Fehler, das Tempo rauszunehmen, anstatt Stones durch die Tempoaufnahme zu einer Entscheidung zu zwingen, auf was er sich konzentriert. Also es ist ein Sørloth-Fehler, Tempo da rauszunehmen oder Haaland nicht direkt zu spielen, aber es ist auch verdammt gut von Stones verteidigt.
Ja, das stimmt. Er hat ihm ja quasi die mentale Aufgabe gegeben, die ganze Zeit zu überlegen, so, schaffe ich es noch, den darüber zu spielen oder muss ich jetzt selber gehen? Und wenn du natürlich die ganze Zeit in diesem Zwiespalt bist, dann dauert es zu lange, ne? Dann ist die Szene vorbei und genauso ist es ja auch geendet, dann ist da gar nichts mehr draus geworden. Aber ist natürlich ärgerlich, wenn du den mutmaßlich, oder sagen wir mal, einen der Top 3 Mittelstürmer der Welt da im Strafraum stehen hast und den Ball nicht dahin kriegst, dann ist das ärgerlich.
Ja, aber würde ich halt, also jetzt blöd, aber dann würde ich halt auch immer so machen. Oder mache ich auch immer. Zwar auf einem sehr niedrigen Niveau, aber wenn ich im 1 gegen 1 bin, dann versuche ich immer den Stürmer in die 1 gegen 1 Situation zu zwingen. Also wenn ich im 1 gegen 2 bin, versuche ich den Stürmer immer in die 1 gegen 1 Situation zu bringen, mach immer den Passweg zu und mach ihm das Tor auf und sag so, also jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Schneller sein als ich oder versagen.
Ja. Der Cannavaro aus Leverkusen, Michael Strohmeier. So ist er bekannt auf den Amateurplätzen.
So kennt man mich.
Also in Westdeutschland, ja.
Die Reinkarnation von Franz Beckenbauer, obwohl ich zu seinen Lebzeiten schon geboren wurde.
Ja, gut. Silly. Das war ärgerlich aus Sicht der Norweger, vor allen Dingen deswegen, weil die Führung auch nicht so lange gehalten hat. Ne? Kurz vor der Pause dann noch Jude Bellingham mit dem Ausgleich, der aber viel diskutiert wurde. Denn kurz vor dem Ausgleich gab es einen Abschlag von Nyland, dem norwegischen Torwart, der, so könnte man meinen, wenn man die Bilder gesehen hat, an die Kabel der Spider-Cam geprallt ist. Das heißt, er hat seine Flugbahn aktiv verändert. Und wenn ein Ball an Stadion-Equipment kommt, dann ist es ja eigentlich so, dass der Schiedsrichter direkt abpfeifen muss und dann gibt es halt so einen Schiedsrichterball. Ich glaube, so ist die Regel. Ne? Also so wie in der Halle quasi, wie man es vom Hallenfußball kennt von früher. Ne? Wenn da der Ball irgendwo an die Decke geht oder an irgendein Tongerät, ne? Dann ist immer Schiedsrichterball in dem Moment, damit es fair bleibt für alle. Es ist aber nicht so gewesen, dass da irgendjemand eingegriffen hat, nachdem dann das Tor durch den Gegenstoß der Engländer, was dann gefallen ist durch Bellingham, da hat kein VAR eingegriffen. Die FIFA hat es dann nachher erklärt und gesagt, der Grund war, der Ball hat keinen Ausschlag gegeben bei der Berührung. Also der Ball ist ja in der Lage, der FIFA zurückzumelden, wenn es eine Berührung gab. Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen im Turnier. Da gibt es ja diesen Graph, der dann eben ausschlägt, wenn eine Berührung vorliegt. Die FIFA sagt jetzt, gab keine Berührung. Ja. Aber wenn man sich die Bilder anguckt, also bin ich jetzt bescheuert oder es ist doch klar ersichtlich, dass er das Scheißkabel berührt.
Ja.
Also er ändert doch die Flugbahn.
Ja, und das ist halt, das ist so etwas, das nährt dann natürlich schon wieder Verschwörungstheorien, ne? Weil es gab ja schon im Zusammenhang mit dem Spiel gegen Kroatien, ich glaube, war das nicht sogar auch England?
Kroatien-Portugal war das.
Portugal, ja, genau, Portugal gegen Kroatien. Auch da war es ja so, dass diese Technik eingegriffen hat und eine Berührung angezeigt hat von Haar.
Ja, also Haare. Igor Matanovics Haare kann diese Technik erfassen, aber nicht ein Stahlkabel von der Spider-Cam. Ja.
Igor Matanovics Haare sind härter als Stahl.
Offensichtlich, ja.
Also der Mann hat Haare aus Stahl. Manche haben Nerven wie Drahtseile. Ja. Er hat halt Haare aus Stahl.
Ja, genau.
Bringt in so einer Situation leider nichts. Nee. Aber das finde ich, entweder war das, also ist das Fake gewesen oder. Ja. Die nachträgliche Beurteilung. Oder vielleicht war der Chip ja auch, ne? Vielleicht war da ja auch was kaputt.
Vielleicht war der Ball nicht mehr geladen. Hat einfach kein Akku mehr gehabt. Ja, vergessen, vorm Spiel aufzuladen.
Beziehungsweise, Technik ist ja auch hitzeempfindlich, ne?
Ja.
Vielleicht bei 40 ne? Grad sagt die Technik da auch so, ne? No touchy-touchy, ne? Ich bin raus.
da sind dem Ball die Schaltkreise durchgeschmort. Wie so vielen bei der Hitze, ja. Ne? Also, mein Gott.
Wer kann es ihm verübeln?
Ja, das ist so. Aber ja, ich find's auch wild und aus Sicht der Norweger natürlich richtig bitter, weil das dann ausgerechnet diese Szene führt dann auch noch zum Ausgleich. Ja. Das war natürlich richtig, richtig bitter für die Norweger.
Ja, und am Ende, ja gut, dann rettet man sich dann irgendwie über die Zeit bis in die Verlängerung. Ja, und dann haben wir einen Torwartpatzer.
Ja, dann muss man leider am Ende sagen, kegeln sich die Norweger auch selbst raus. Ne? Also der Patzer von Nyland vor dem 2:1, dann wieder durch Bellingham, der den Doppelpack perfekt gemacht hat. Das war nicht mehr zu reparieren. Also das ist leider ein so folgenschwerer Fehler gewesen von dem eigentlich bis dato sehr, sehr gut haltenden Nyland. Also der ist ja eigentlich sehr positiv aufgefallen in diesem Turnier und vor allen Dingen auch dadurch aufgefallen, dass der im Moment ja gar keinen Vertrag hat. Der ist ja vereinslos. Ne? Also da ist sein Vertrag ausgelaufen. Der sucht ja noch einen Verein. Der hat richtig Eigenwerbung betrieben bei diesem Turnier und in dem Spiel in der Verlängerung im falschesten Moment unterläuft ihm dann so ein Patzer.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig bitter, obwohl er hat ja auch in dem Spiel dann in der Verlängerung weiter gut gehalten.
Ja, klar, aber es ist ja das alte Torwart-Ding, da kannst du ja halten, wie du willst. Ja. Aber wenn du dann diesen einen Moment hast, der dir schief geht, ja, dann denkt nur noch jeder an den Moment dann am Ende, ne?
Man muss aber auch zugute halten, dass die Engländer in der Verlängerung klar die bessere Mannschaft waren, ne? Also das
Schon. Das ist schon verdient, dass es am Ende dann auch gewonnen haben.
Ja. Es sei denn, man fragt den Vater von Erling Haaland. Der war ja gar nicht mehr zu bremsen.
Ja.
Der hat sogar, glaube ich, den langen Finger gezeigt innerhalb des Spiels. Das war bei der Szene, wo, glaube ich, Norwegen, Torbjørn Hegem hat ein Tor erzielt nach einer Ecke. Aber im Vorfeld der Ecke hat Erling Haaland einfach jemanden umgeschubst. Und dann wurde die Ecke wiederholt. Und das Tor nicht gegeben. Ich glaube, da hat dann Herr Haaland, hat dann den langen Finger gezeigt.
Ja, das mag sein. Ja, also Örjan Nyland, habe ich gerade mal nachgeguckt, der war bei FC Sevilla unter Vertrag bis zum 30.06. Die haben den Vertrag nicht mehr verlängert und jetzt ist der Mann seit 1.07. vereinslos tatsächlich. Wo können wir den unterbringen? Braucht Schalke noch einen Torhüter?
Schalke hat Karius. Also bitte.
Ja, also als zweiter Mann, so ein bisschen Druck machen. Aber die haben die nicht Kevin Müller jetzt fest verpflichtet? Aber bei dem Patzer im Test gegen Gütersloh könnte man den ja vielleicht auch wieder entlassen und Nyland holen dafür. Ja,
ich weiß auch nicht, warum, also das verstehe ich schon wieder nicht. Warum holt man sich nicht irgendeinen jungen Hungrigen, der hinter Karius Dinge lernt? Warum holt man Kevin Müller? Nichts für ungut.
Ja, ist vielleicht ein lustiger Typ einfach.
Ja, ist vielleicht ein netter Typ, das kann sein. Aber man braucht ja jemanden, der gut hält und nicht nett ist. Weil der ist ja Torwart und nicht Bespaßer da. Aber gut,
ja, das ist richtig.
Anderes Thema. Apropos Bespaßen, einer, der überhaupt nicht für Bespaßen bekannt ist, ist Thomas, da ist nichts für unser Spiel dabei, Tuchel.
Oh ja.
Ja,
da gab es noch richtig Ärger nach dem Spiel. Ne? Also die Interviews bei den Engländern waren hitzig. Da gab es nämlich ein Duell auf Distanz quasi zwischen Bellingham und Tuchel, wo Tuchel zunächst mal im Interview richtig steil gegangen ist. Also es ging da die ganze Zeit so um Mentality. Also Tuchel selbst hat im Interview gesagt, er fand sein Team sloppy, also ne, relativ schlampig so im Passspiel, in der Passschärfe. Das fand er nicht gut. aber hat dann in dem Interview vor allen Dingen dafür gekämpft, dass er seinem Team aber die Mentality nicht absprechen möchte. Also auch wenn es teilweise eben so von der Technik her schlampig war, sie hatten eine große Mentalität, sind in dem Spiel drin geblieben und haben es dann am Ende auch perfekt gemacht. Hat den Satz gesagt, das ist reine Mentalität, die kann man in Flaschen abfüllen und verkaufen.
Ja.
Mentalität auf Flaschen gezogen. Schönes Bild.
Ja, ist ein schönes Bild und da ist ja durchaus von der einen oder anderen Content-Creatorin auch benutztes Badewasser gibt. Ja. Warum nicht auch Mentalität mal abfüllen? Ne?
Genau, richtig. Also das war Tuchel doch wichtig, das nochmal zu betonen. Der ist auch richtig, richtig aus sich rausgegangen in dem Interview. Ne? Also das war schon heftig, wie er dafür gekämpft hat. Aber Bellingham wurde dann im Interview damit konfrontiert, natürlich nur mit der negativen Aussage, dass sein Trainer gesagt hat, war aber teilweise schlampig, was er hier gespielt hat. Was dann dazu geführt hat, dass Bellingham natürlich so ein bisschen aus der Haut gegangen ist und hat dann mehr oder weniger darauf geantwortet, vielleicht weiß er nicht, wie es ist, in diesen Bedingungen gegen Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa oder Alexander Sørloth zu spielen. Also da ist Bellingham nochmal draufgegangen, dass es scheiße heiß war da in Miami und in den Bedingungen man dann, auch wenn man so viel individuelle Klasse hat wie England, gerade bei dem Gegner, dann doch eher über den Kampf kommen muss als über die Technik.
Ja, da bin ich aber auch seiner Meinung grundlegend. Also, dass wenn du eine bestimmte Hitze da hast, dann nagt das endlos an der Konzentration und ist egal, wie gut du trainiert bist. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder genauso wie wie nach dem Deutschlandspiel, wo Kai Havertz gefragt wurde, ja, seid ihr jetzt überhaupt noch erstklassig oder seid ihr zweitklassig? Und er hat gesagt, nee, wir sind noch zweitklassig. Und dann gesagt wurde, Havertz hat gesagt, ihr seid zweitklassig. Was sagt ihr denn dazu?
Also habe ich auch dran gedacht.
Auch mit Vorsicht zu genießen. Das ich halte das für unfassbar schlechten Journalismus, also für unfairen und unangebrachten Journalismus und finde es auch, also finde ich komplett daneben. Was soll sowas? So, ich gehe davon aus, Tuchel und Bellingham werden nachher da sitzen und dann wird der Tuchel sagen, hier, das und das habe ich wirklich gesagt. Und dann sagt Bellingham, oh ja, okay. Aber trotzdem war es natürlich für uns anstrengend. Dann wird der Tuchel sagen, ja, ist ja gut. Halbfinale gewinnen und dann bin ich ruhig.
Ja. Das ist richtig, aber gut, das ist natürlich dann die journalistische Sensationsgeilheit, die dahinter steckt, die natürlich gerne ein paar virale Clips oder Schlagzeilen dann erschaffen möchte
in den Interviews. Was dann mit Journalismus in dem Sinne nichts mehr zu tun hat, sondern mit Boulevard.
Ja, das ist richtig, ja. Aber der klickt sich ja besser als vernünftiger Journalismus, das wissen wir ja.
Ja, das wissen wir und das leben wir auch.
Genau. Das ist ja jetzt nichts, was diesem Podcast hier normalerweise
ich habe mich auch selber noch nie als Journalist bezeichnet.
Nein, absolut. Wir sind Unterhalter. So muss man uns hier auch einschätzen. Unterhalter mit ein bisschen Fachwissen.
Genau.
Das kommt vielleicht hin. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kleine Pause. Dann kommen wir gleich zurück mit den übrigen Viertelfinals. Da gibt es natürlich auch noch einiges zu besprechen und hinten raus auch noch ein bisschen DFB, denn es gibt ja ein paar neue Entwicklungen zwischen DFB und Kloppo und da wollen wir natürlich auch noch drauf eingehen. Bis gleich.
Werbung.
Kleine Werbepause hier an der Stelle und wir weisen euch darauf hin. Holy hat mal wieder was Neues für euch. Holy ist ja vor allen Dingen bekannt für die ganzen Energy-Sorten, die sie haben. Aber neben Energy haben sie auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Milkshakes. So, genau. Und da gibt es auch entsprechendes Pulver, was man sich dort bestellen kann. Und was hat Holy denn da für neue geile Milkshake-Sorten?
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja natürlich die klassischen Milkshake-Sorten, Vanille zum Beispiel, sehr, sehr schmackhaft. Aber was es neu gibt, ganz neu, brandneu, ist unter anderem Iced Coffee Latte. Das heißt, kann man mit Milch mischen, wie so ein Milkshake halt ist. Ne? Ist jetzt für euch nicht überraschend. Schmeckt dann nach Kaffee, hat kaum Kalorien. Und tatsächlich auch Koffein.
Ja, also kleine Mischung aus Milkshake und auch ein bisschen Energy quasi dabei.
Ja.
Was haben wir denn für drei neue Sorten hier?
Ja, also wir haben natürlich nicht nur Kaffee Latte, sondern wir haben auch noch Hazelnut Coffee und für die Süßmäuler und die mit dem süßen Zahn, unter anderem ich, Caramel Coffee.
Was ist dein Favorit?
Ja, ich würd mit Caramel Coffee gehen, weil ja. Ich habe es schon mal gesagt und ich bleibe dabei. Es gibt zwei Arten von Kaffeekonsum bei mir. Das eine ist schwarz und hart und das andere ist weich und süß.
Ja, ja, also bei mir ist eher die Coffee-Latte. Der ist auch wirklich stark. Also ich bin ja sowieso generell Kaffee-Liebhaber und da ist der Latte-Geschmack auch ganz gut getroffen. Ja. Besonders schön natürlich eben als Iced Coffee zu genießen. Ne? Also hier trifft ja quasi Eiskaffee auf Milchshake und das schön mit Eiswürfeln auffüllen. Dann habt ihr gerade auch im Sommer ein schön erfrischendes Getränk.
Ja, das ist fantastisch und irgendwelche findigen Menschen werden da draußen sicherlich die Möglichkeit finden, die Aussagen schwarz, hart und Latte so zusammenzuschneiden, dass wir Probleme bekommen. Aber ja, ich finde es gut, dass man da auch neue Wege geht und wir sind auf jeden Fall überzeugt, wir sind Fans.
Ja. Und da ihr ja Fans von diesem Format hier seid, bekommt ihr von uns natürlich noch ein bisschen was geschenkt, denn es gibt Rabattcodes, die ihr nutzen könnt. Wenn ihr zum ersten Mal bei Holy bestellt und jetzt sagt, geil, da gehe ich doch mal rein, da gönne ich mir die neuen Milkshake-Sorten, dann nutzt den Code FRITZSTROH5, da bekommt ihr bei eurer ersten Bestellung bei Holy volle 5 Euro auf die Bestellung. Und wenn ihr schon mal bei Holy bestellt habt oder sogar Stammkunden seid bei Holy, dann nutzt doch den Code FRITZSTROH, da bekommt ihr 10% auf komplett alles, was ihr da bestellt. Ne? Damit entlastet ihr euren Geldbeutel ein bisschen und unterstützt aber gleichzeitig auch noch uns.
Genau. Und besser geht eigentlich nicht, Männers.
So ist es.
Werbung.
Da sind wir wieder zurück bei Fritz und Stroh. Die Fußballshow mitten in den Viertelfinals der WM 2026. Wir machen weiter mit dem Spiel Frankreich gegen Marokko.
Ja. Oder Marokko 1 gegen Marokko 2.
Oder so. Ja, also egal. Es war ja im Vorfeld schon klar, egal wie dieses Spiel ausgeht, danach brennt Paris.
Ja, ich weiß gar nicht, war es jetzt so? Eigentlich nicht, ne?
Was? Boah, ich habe die französische Presse nach dem Spiel nicht so sehr verfolgt.
Nee, ich auch nicht. Aber normalerweise kriegt man ja immer was davon mit. Aber ja. In diesem Fall habe ich zumindest kein Spektakel mitbekommen. Spektakel gab es dafür aber auf dem Platz. Zumindest für diejenigen, die es mit einem der beiden Teams halten. Denn Marokko hat zumindest hart gekämpft. Gegen
das stimmt.
Die Niederlage.
Ja, gegen das All-Star-Team der Franzosen. Ne? Also es ist ja wirklich, auch nach diesem Spiel muss man sich schon ein bisschen die Frage stellen, wer soll die eigentlich aufhalten? Also mit diesem in Erst-, in Zweitbesetzung so hochklassig besetzten Team, wer soll da eigentlich kommen und denen noch wirklich Paroli bieten? Aber die Marokkaner haben es ihnen schon schwer gemacht. Ne? Also am Ende gewinnen sie zwar 2-0 durch die Tore von Mbappé und Dembélé, also die großen Superstars, sind dann auch ihrem großen Namen gerecht geworden. Aber die Marokkaner haben es ihnen schwer gemacht. Also Elfmeter gehalten, Bono, der Elfmeter-Hexer, der Marokkaner, hat einen von Mbappé gehalten.
Ja, Kilian-Diktateur.
Ja.
Übrigens seit Beginn der WM ein absoluter Ohrwurm für mich. Ja. Ja, Kilian Mbappé, einen selten schwachen Elfmeter geschossen.
Ja, ja,
also,
das stimmt.
Normalerweise, zumindest auch bei dieser WM und auch vorher, ist es so, der macht auch diesen trippelnden Anlauf. Immer noch kein Fan von, aber macht er halt und guckt seinen Gegner aus und im letzten Moment sieht er, der Torwart springt in die eine Richtung und er schießt in die andere. Und in dem Fall hat Bono ihn einfach komplett ausgeguckt, gelesen wie ein offenes Buch.
Mhm. Bono hatte ja schon bei einigen, ich glaube mindestens einen Elfmeter, hatte er in dieser WM auch schon gegen sich. Da hatte der so eine ganz interessante Technik. Der ist ja auf der Linie nicht in der Mitte stehen geblieben, sondern so leicht halb rechts versetzt und hat so mit einem Arm die ganze Zeit so in die andere Richtung gezeigt. Also der hat so ganz unorthodoxe Bewegungen gemacht und dann mit dem einen Arm den Ball dann tatsächlich weggefischt. Fand ich sehr interessant. Also Elfmetermäßig guter Mann.
Ja. Peter Fox sieht übrigens besser aus als Bono und ist ein Mann des Volkes, wollte ich noch an dieser Stelle sagen. Fällt mir bei dem Namen immer ein.
Ja, das ist richtig.
Ja. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, ich habe einen Elfmeter gehalten und deinen halte ich auch, also yours too.
Ja. Also am Ende schon der Favoritensieg der Franzosen, aber ja, die Marokkaner, die muss man schon positiv erwähnen. Ich meine, bei der letzten WM 2022 in Katar bis ins Halbfinale gekommen, als erstes afrikanisches Team jemals, jetzt wieder bis ins Viertelfinale, nur an dem übermächtigen Frankreich jetzt gescheitert und das auch ehrenhaft, ne? Also das war jetzt keine Abschlachtung oder so. Also die Marokkaner sind für mich wahrscheinlich so das erste afrikanische Team aller Zeiten, was so zumindest mal im Dunstkreis der Weltspitze auftaucht. Und das jetzt nicht nur mal als, ne, kleiner Peak, ja, sondern tatsächlich jetzt über eine längere Zeit, über zwei Turniere schon. Ja. Das ist schon ein Novum, ne? Also so weit hat es irgendwie eine afrikanische Mannschaft noch nie so nah ran an die Weltspitze gebracht.
Ja,
ne?
Ich glaube, der Knackpunkt ist, was du gesagt hast, und zwar nicht ein einfacher oder ein Peak, sondern ja, tatsächlich über einen längeren Zeitraum. Ich meine, es gab früher immer afrikanische Teams, die durchaus Qualität mitgebracht haben, aber diese PS dann auch auf die Strecke zu bringen über mehrere Turniere hinweg, das gelingt Marokko aktuell und das ist aller Ehren wert.
Ja, das stimmt. Also ich meine, man muss natürlich sagen, die Strategie der marokkanischen Nationalmannschaft ist natürlich auch relativ simpel. Man versucht, so viele französischstämmige Talente wie möglich dem französischen Verband dann wegzuschnappen, die es nicht im ersten Schritt in die französische Nationalmannschaft geschafft haben. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele, ne, weil es halt eine große marokkanische Community in Frankreich gibt und darunter dann eben auch viele gute Fußballer und die es dann eben nicht sofort in diese absolute Weltauswahl in Frankreich schaffen, die lassen sich dann natürlich durchaus abwerben. Finde mit dem Sechser Bouadi, da haben sie ein absolutes Supertalent jetzt schon an ihren Verband gebunden. Ich meine, der ist 18 Jahre alt, also da bin ich ganz ehrlich, der hätte es auch bei den Franzosen schaffen können, aber der hat sich trotzdem für Marokko entschieden. Also das gelingt denen einfach sehr gut, da die marokkanischstämmigen Franzosen für ihren Verband zu begeistern.
Ja, ja, genau, also das muss man sagen, am Ende trotzdem, ja, wie gesagt, also der Favoritensieg mit einem kleinen Schockmoment zwischendurch, weil Kilian Diktateur nämlich zwischendurch mal auf dem Boden saß und Anzeichen gemacht hat, dass es ihm gar nicht so gut geht. Der hat auch ein ziemlich heftiges Foul kassiert zwischendurch.
Ja, ich glaube, Knöchel irgendwie draufgetreten. Aber gab schon Entwarnung, also soll nichts Schlimmes sein.
Kilian Diktateur wird auf jeden Fall weiter Spiel.
Die braune Uniform wird auch im Halbfinale ausgepackt. Ja.
Wobei man sagen muss, bei aller Ironie und so weiter, was Mbappé tatsächlich auszeichnet, ist, dass gerade bei politischen Themen er sehr lautstark ist. Da gab es die Geschichte mit der paraguayanischen Dame, wobei Dame wirklich einfach ein bisschen zu respektvoll ist für das, was die Frau von sich gelassen hat.
Ja, Senatorin tatsächlich.
Eine Politikerin.
Politikerin, die jetzt von Rang und Namen ist in Paraguay. Also das war jetzt nicht irgendwer, der sich da geäußert hat.
Und das ist einfach, also ich möchte es auch nicht, ich werde es auch nicht wiederholen, das war einfach eine dumme rassistische Scheiße.
Es ist abartig gewesen. Ja. Also das ist wirklich abartig. Also das ist nicht, wo man sagt so, okay, da hat jemand einfach einen dummen Satz von sich gelassen, sondern das ist wirklich abartig.
Hat dann nachgelegt allerdings nochmal mit ein bisschen Rassismus und Homophobie. Also die Frau hat wirklich das Dummheitsquartett, Dummheitsbingo durchgespielt. Ja. Meine Empfehlung, Reise zum Mond ohne Sauerstoff, ohne Rückfahrkarte. Nein, das ist natürlich auch wieder zu heftig. Da wird mir nachher noch nachgesagt, ich wäre für Tötung. Er hat sich da lautstark zu geäußert und bringt seine Leistung auf den Platz. Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, dass gerade, ich sag mal, die umstrittene Person Mbappé auch in Real Madrid jetzt längst nicht mehr unumstritten, dass man merkt, dass er als Leader auf dem Platz steht, vorangeht, leistungstechnisch und auch lautstark.
Er mäßigt jetzt sich langsam, weil er weiß, was ihm blüht, wenn Trainingsauftakt bei Real Madrid ist. Dann steht da nämlich José Mourinho.
José-Diktateur.
Genau. Und dann ist klar, wer der neue Diktator in Madrid ist.
Ja.
Also von daher, er wird ein bisschen eingenordet werden, mit Sicherheit. Ja, machen wir mal weiter mit Spanien gegen Belgien. Auch hier haben wir dann den zu erwartenden Favoritensieg gesehen, der Spanier mit 2-1, aber hier finde ich, haben sich die Belgier unheimlich teuer verkauft.
Ja, total. Also das war ein Spiel nahezu auf Augenhöhe. Da haben sich die Belgier wirklich die hätten sich vielleicht sogar auch die Verlängerung verdient gehabt, aber es gibt
eigentlich, es hätte eigentlich die Verlängerung sein müssen, ne? Also ja. Am Ende der Torwartpatzer von Senne Lammens ist es dann gewesen, was die Belgier dann aus dem Turnier gebracht hat, aber also die waren wirklich, wirklich auf Augenhöhe mit den Spaniern.
Ja. Und es gibt immer einen, den man am Ende bringen kann, der die Turniere für sich und für Spanien entscheidet.
Ja.
Und das ist quasi ein Sechser im Lotto, Mikel Merino. Der einfach, den kannst du in einem Turnier, bringst du den in den letzten Minuten und der macht die Hütten. Es ist wirklich irre.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, wie damals 2024 bei der EM natürlich auch. Ne? Da war es auch Mikel Merino. Und das tut den Spaniern gut, wie Merino-Wolle der Haut. Also, aber ich finde gerade die Reaktion der Belgier, ne, also die hatten ja auf vieles schon eine Antwort, was die Spanier angeht. Ne? Also die Spanier mit viel Ballbesitz. Wir haben ja witzigerweise das Spiel zusammengeguckt, also von daher konnten wir das ja live schon ein bisschen fachsimpeln, was da los war. Aber die Belgier gerade in den Umschaltmomenten dann doch immer mal wieder die defensiven Schwächen der Spanier aufdecken können und auch dafür gesorgt, dass die Spanier ihr erstes Gegentor kassiert haben bei dieser WM.
Das, was auch wild ist, ne? Im Viertelfinale das erste Gegentor zu bekommen.
Ja.
Das ist schon heftig. Aber ja, der Kettler. Der Kettler hat den Ausgleich erzielt, also Spanien sogar in Führung geraten und Belgien mit dem Ausgleich dann lange gekämpft und ja, am Ende die Kombination aus dem Zauberer Mikel Merino, Ex-BVB-Spieler übrigens.
Ja. Und ich glaube sogar tatsächlich, war das noch die Zeit, wo Haaland und Bellingham auch da waren? Das habe ich mich nur gefragt, habe ich gar nicht nachgeguckt.
Keine Ahnung.
Aber ja, warum? Bei BVB haben sie alle gespielt, ne?
Ja. Also. Aber wir müssen ja darüber sprechen, dass das Senne Lammens im Tor stand, das war ja jetzt auch nichts, was irgendwie geplant war, denn Courtois hat sich verletzt. In der 71. Spielminute musste er ausgewechselt werden. Das heißt, es war sowieso sehr, sehr undankbar, in so einem Spiel dann reingeworfen zu werden. Und dann machst du auch noch den Fehler. Das tut natürlich auf so vielen Ebenen weh.
Ja, das stimmt. Also natürlich irgendwo undankbar, dann da reinzukommen als Ersatztorwart.
Musst du natürlich bringen, ne? Also musst die Leistung dann bringen. Aber.
Ja, klar. Aber Senne Lammens ist ja auch nicht irgendwer, ne? Der spielt bei Manchester United, ne? Also und ist da, ich glaube, jetzt auch zum Schluss Stammtorwart gewesen.
Ja.
Also das ist ja jetzt auch kein schlechter. Aber ja, es ist natürlich dann in der Situation auf der größten Bühne der Welt, die wir in diesem Sport haben. Und dann kommst du da rein und muss irgendwie sofort funktionieren.
Ja.
Ist natürlich auch mental wirklich schwierig.
Kann mir gut vorstellen, in der Kabine herrschte am Ende das Schweigen des Lammens.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ja, was sagen wir so zu Lamine Yamal? Ist der große Superstar, zu dem er gemacht wurde vor dem Turnier?
In dem Turnier jetzt?
Ja, also hat er so überzeugt, so groß wie sein Name ja ist?
Würde ich nicht sagen. Also, ich finde, gut, in Spanien hast du ein sehr gut funktionierendes Konstrukt. Das heißt, du kommst über eine geschlossene Mannschaftsleistung und über die einzelnen Stars, die gut zusammen spielen. Aber du hast bei anderen Teams auf jeden Fall wesentlich mehr so eine Einzelperson, die hervorsticht.
Finde ich auch. Also bisher er hatte eine sehr, sehr starke Szene gegen Belgien, wo er auf dem Flügel den Ball bekommt und da mit einer Körpertäuschung und einer unnachahmlichen Ballannahme, da zwei Gegenspieler direkt auswackelt und dann in die Mitte zieht. Das blitzt immer mal wieder auf, diese absolute Weltklasse von ihm. Aber er ist jetzt nicht so der spielbestimmende Star wie jetzt andere, ne? Also wie ein Messi zum Beispiel, den wir gesehen haben.
Also, ja, aber wollen wir vielleicht ins Verhältnis setzen, dass er sehr lange verletzt war vor der WM und erstmal fit werden musste. Und was vielleicht auch noch ein Faktor ist, der ist 18.
Ja,
also noch, noch ist er 18. Wenn ihr die Folge hört, ist er zu einem hohen Prozentsatz 19.
Ja.
Weil er hat morgen am 13.07. Geburtstag.
Ja, Mensch. Ja,
falls du es hörst, Lamine. Alles gut, guck mal.
Feliz cumpleaños.
Ja.
sag ich da mal. Aber natürlich ist er immer noch ein junger Spieler, aber nun mal auch einer, der schon zur Weltklasse jetzt seit 2 Jahren gehört. Ne? Also ja. der ist ja auch jetzt nicht völlig neu. Also dieses Argument hätte vielleicht vor 2 Jahren dann besser gepasst als jetzt bei dieser WM.
Nein, das finde ich gar nicht. Der ist immer noch 18. Egal, ob er 2 Jahre jetzt schon gespielt hat oder nicht. Der Körper ist noch im Wachstum, was man übrigens auch mal anführen kann, dass der sich also körperlich auch nochmal verändert hat.
Ja, das ist, vor 2 Jahren haben wir den alle so vor Augen. Also, kleiner, schneller Dribbler auf dem Flügel, so 2 Jahre später ist er einfach großer Flügelspieler geworden. Ich glaube, der ist in der Zeit ist der irgendwie über 10 Zentimeter gewachsen. Ey.
Ja, guck mal, und dann die Verletzung, also das sind doch alles Dinge, weiß ich nicht.
Vater, da kommt alles zusammen.
Ja, gut, der Vater, der sich Partnerin in dem Alter seines Sohnes holt, das ist eine komische Nummer.
Aber der Bruder ist lustig von ihm.
Ja, und klein.
Ja.
Ja, ich würde sagen,
5 vielleicht?
Ja, ich würde sagen, Lamine Yamal hat noch genug Zeit zu dem Weltklasse-Spieler werden, was sein Talent zulässt. Aber großes Risiko, dass das gar nicht erst passiert, weil wenn du mit 16 und im Wachstum schon sehr derartige körperliche Belastung hast, dann wird das irgendwann Folgen haben.
Ja, aber er muss sich jetzt wirklich auch raffen. Weil, wenn er wieder zurückkehrt zu seinem Verein Barcelona, dann wird da ein Konkurrent auf ihn warten, der ihm das Leben richtig schwer machen wird. Ja. Denn dann steht da plötzlich ein Karim Adeyemi in Barcelona und möchte den Stammplatz von Lamine Yamal haben.
Und ich finde, er steht plötzlich in Barcelona, ist für uns alle, glaube ich, geltend das, was wir darüber denken.
Ja, das ist richtig.
Das ist verrückt, oder? Ich dachte, der wechselt vielleicht nach Italien in die Altherrenliga.
Ja, oder die kann er überrennen mit seiner Geschwindigkeit.
Oder in die Türkei noch mal ein paar Euros abgreifen, in Saudi-Arabien vielleicht. So, aber
was würdest du schätzen, wie alt Adeyemi ist?
Ja, weiß nicht. Wenn du so fragst, 27, 28?
24.
Was?
Ja, der ist doch jünger, als man meint.
Absolut. Ja, gut, dann finde ich den Schritt völlig in Ordnung. Mach alles Gute, vielleicht hilft's. Hansi Flick wird irgendwas in ihm sehen.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Also Hansi Flick hat sich sehr stark gemacht für die Verpflichtung von Adeyemi. Er wird irgendwas in ihm sehen, Tempo. Ne? Also ich meine, man hat mit Anthony Gordon ja auch schon jemanden geholt, was jetzt auch relativ überraschend war, aber ist auch einer, der für die Schnelligkeit bekannt ist. Also offensichtlich braucht Hansi Flick Geschwindigkeit im Spiel.
Ja. Ja, da gab es ja eine schöne Grafik, die Spieler da vorne, Gordon, Adeyemi und Yamal, ergeben zusammen das Wort gay.
Ja, genau, also das, was
in Paraguay nicht so beliebt ist.
Ja, das ist richtig. Früher war es mal MSN, also Messi, Suarez und Neymar. Mhm. Bei Real war es lange BBC, ne? Also Bale, Benzema und Cristiano. Ja. Und jetzt ist es bei Barcelona gay.
Ja, oder Jack oder Agi oder egal.
Prunkvolles Trio auf jeden Fall da vorne. Ja, also die Spanier setzen sich dann doch am Ende durch und das letzte Viertelfinale ist Argentinien gegen die Schweiz gewesen.
Ja.
Auch hier wieder der Favoritensieg. Ne? Wir haben 4 Favoritensiege gesehen.
Aber auch da ein achtbarer Erfolg. Also man muss sagen, alle ausgeschiedenen Viertelfinalisten können sich nicht viel vorwerfen. Auch
tapfer gekämpft.
Also die Schweiz, dass sie die Argentinier in die Verlängerung zwingen, das ist auch jetzt nicht, das ist jetzt auch nichts, was erwartbar war. Die Schweiz hat aber das gleiche Problem wie die Belgier und die Norweger. Sie haben sich selber geschwächt oder sind selber mitverantwortlich. Hier ist es dann nicht der Torwart gewesen, sondern Breel Embolo, ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, davor Schalke 04. Und der hat wirklich das Dümmstmögliche, was man in den heutigen Zeiten des VAR machen kann, gemacht. Und zwar eine Schwalbe. Und jetzt könnte man sagen, naja, da wenigstens versucht, einen Elfmeter rauszuholen. Nein, er hat das einfach an der Außenlinie, so 30 Meter vorm Tor, hat er eine Schwalbe gezogen. Eine schlechte Schwalbe dazu, ne, muss man dazu sagen. Es war nicht mal, wer war das denn? England gegen Norwegen, wo sich der Spiel, da wurde erst Elfmeter gepfiffen, aber da hat der Spieler sich ja selber, er ist mit dem Fuß quasi aktiv zum Verteidiger nach hinten, um sich dann nach vorne fallen zu lassen. Würde ich mal sagen, versuchtes, cleveres Einfädeln. Aber was Embolo da macht, das ist wirklich, es tut mir wirklich leid, weil er hat auch geweint. Es hat ihm leid getan. Ich denke mal, das war so eine Aktion, Druck, Panik, wie auch immer, mental mal kurz einen Aussetzer gehabt. Es war wirklich ein absoluter Bärendienst. Es war, ja. Es grenzte an wirklich an einer Aktion. Also ich würde nicht sagen, dass er dumm ist, aber die Aktion, die war schon nicht schlau.
Die ist schreiend blöd gewesen, ja. Das ist richtig, gerade in den Zeiten des VAR. Und das hat ja regeltechnisch eine Neuerung quasi hervorgebracht, weil erst seit dieser WM ist es ja möglich, dass eine gelbe Karte über den VAR gecheckt wird. Das ist nämlich hier der Fall gewesen, weil eigentlich hat erst sein Gegenspieler Paredes gelb bekommen, weil es für den Schiedsrichter wohl auf dem Platz so aussah, als wäre Paredes Embolo auf den Fuß gestiegen. Das war aber nicht so, sodass der VAR eingegriffen hat und dann gesagt hat, nee, Kollege, du hast hier dem Falschen die gelbe gegeben, das muss eine gelbe für Embolo sein, wegen Schwalbe. Und dann wurde es eben overturned durch den VAR und dann eben Embolo die gelbe bekommen, was zu dem Zeitpunkt dann eben die zweite war. Weil, wie du schon sagst, die Aktion ist schon schreiend blöd, aber sie ist noch blöder, wenn du in dem Moment weißt, ich bin schon gelb vorbelastet.
Ja.
Und versuchst dann eine Schwalbe irgendwo in einem toten Raum des Spielfelds. Es, und wohl wissend, dass es den VAR gibt, das ist wirklich ist unglaublich.
Das ist Wahnsinn. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen noch irritiert, ist diese Regelbezeichnung, dieses, wie heißt das irgendwie, irgendwas mit Identity? Player Identity Mistake oder so, Mistaken Player. Also das, was sich so liest, als hätte man aus Versehen dem falschen Mitspieler die gelbe Karte gegeben.
Ja,
und dann wird overruled und es wird aber eine Schwalbe geprüft. Das hatten wir beim ersten Spiel des Turniers tatsächlich auch schon. Ja, finde ich von der Beschreibung her noch unglücklich, aber ich finde es insgesamt sehr gut, dass es das gibt.
Ja, absolut, weil also das wäre ja hier. Also da wäre ja dann Embolo mit dieser Schwalbe durchgekommen. So, yeah. Ne? Also das ist ja, dass das dann bestraft wird, finde ich völlig in Ordnung. Dann auch, genau. Wenn wir ja bei der Androhung dieser Regelneuerung, glaube ich, vor ein paar Monaten auch schon gesagt haben, boah, nee, ey, bitte jetzt nicht noch mehr VAR-Eingriffe. Also wir wollen doch eigentlich lieber weniger als mehr davon. Aber ja, ne, auf der anderen Seite wäre dann so ein Embolo durchgekommen mit so einem Quatsch, ne?
Ja. Ja, und am Ende muss man sagen, die Schweiz auch ein bisschen unglücklich noch in der Verlängerung verloren, weil ich finde, es ist immer unglücklich, wenn man ein Gegentor durch ein Traumtor bekommt, weil Traumtore, ja. Ne, das lässt der Name vermuten, sind halt Dinge, die nicht immer passieren. Julian Alvarez ist der Torschütze zum 2:1, legt sich den Ball am 16er vor. Wenn ihr euch die Wiederholung anschaut, der Ball hoppelt, der Ball springt und in dem Moment, wo er den Ball schießt, hoppelt der so kurz hoch, sodass er wirklich mit der Innenseite den Ball perfekt aufs lange Eck drischt, den richtigen Spin bekommt. Ja. Und das machst du in dieser Situation, der kann 50 Mal diese Situation haben, ich glaube, der geht nur einmal rein und das war jetzt gegen die Schweiz.
In ähnliche Flugbahn wie das 1-0 von Norwegen durch Skjelderup. Tatsächlich recht vergleichbare Tore. Absolutes Traumtor. Das muss man wirklich sagen von Alvarez. Einem der Superstars dieses Turnier, die bisher so gar nicht abgeliefert haben. War, glaube ich, auch sein erstes WM-Tor. Durchaus ja angereist als ein Weltklasse-Stürmer bei den Argentiniern. Und vielleicht sogar bald Teamkollege von Karim Adeyemi. Denn Barcelona möchte ja auch Alvarez gerne verpflichten.
Ja. Das ist immer noch ein Fiebertraum mit Karim Adeyemi. Aber dass der erst 24 ist, das
macht dich fertig, ne?
Das erschüttert mich.
Ja. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern.
So, jetzt sind die vier Viertelfinals durch. Wir haben also die festen Halbfinals zwischen England und Argentinien, Frankreich und Spanien. Jetzt haben wir
absolute Top-Duelle.
Absolut. Wir haben unabgesprochen. Kann ich einfach sagen, wir sprechen uns nie ab, wer welche Trikots trägt. Es ist noch nie vorgekommen, dass wir das gleiche anhatten, aber das Risiko steigt natürlich. Man muss sagen, wir haben jetzt tatsächlich ein Halbfinale hier gerade an. Ich trage ein altes Argentinien-Trikot und du noch ein älteres England-Trikot, wenn ich das richtig sehe.
WM 98, das England-Trikot habe ich hier an. Von welchem Turnier ist deins?
Boah, keine Ahnung. Ich glaube 14 oder 18 könnte sein.
Aber ja, ne, also wir haben jetzt hier eine Halbfinalpaarung an, England gegen Argentinien und die andere ist Frankreich gegen Spanien. Kleiner Tipp, wer geht ins Finale?
Also ich sage Frankreich und England.
Gehe ich eigentlich mit. Also,
ich wünsche mir Frankreich gegen England.
Ja, es ist natürlich ein Bombenfinale, aber werden die anderen Paarungen ja
jedes,
auch.
Jedes Finale.
Genau, also wir haben ja wirklich die absolut erwartbaren vier da im Halbfinale, die jeder auch vor dem Turnier so getippt hätte, außer wir. Aber ich sehe nicht, wie diese Franzosen aufzuhalten sind.
Ja.
Also deswegen auch fürs Finale werden für mich die Seiten klar verteilt, die Favoritenrollen. Und ich sehe die Engländer stärker als die Argentinier. Die werden sich durchsetzen und dann haben wir am Ende England gegen Frankreich im Finale.
Ich muss an dieser Stelle mal sagen, klar, ich habe es Norwegen gegönnt zu gewinnen. So, ja. Das war ja auch süß. Solbakken hat ja am Ende gesagt, ja, ich hoffe, wir haben einfach allen eine gute Zeit verschafft. Und ich glaube, das haben vor allen Dingen die Fans, aber auch die Spieler zu 100% geschafft. So ungewöhnlich das auch aus einem deutschen Mund ist. Aber ich bin hooked, was die Engländer angeht. Dieses Wonderwall-Singen am Ende mit den Fans, ganz ehrlich, das ist etwas, das möchte ich am Ende in einer absoluten Freudentaumel-Besoffenheit im Finale mit Sieg England.
Aber gönnst du es auch Thomas Tuchel?
Ja.
Ja?
Und zwar aus dem Grund, was wir vorher in der WM-Vorschau auch gesagt haben. Thomas Tuchel geht das Risiko ein, die ganzen Stars, die ganzen Ego-Zocker zu rasieren und sich eine Mannschaft zusammenzustellen, die miteinander spielen kann und die passt. Also das, was Nagelsmann versprochen hat, hat Thomas Tuchel gehalten. Wir haben gesagt, ist ein großes Risiko, aber wenn es funktioniert, dann kann das der Schlüssel zum Erfolg sein. Da haben wir nämlich recht gehabt. Und ich gönne es dem Trainer Thomas Tuchel. Er ist ein schwieriger Charakter.
Ja, so würde ich es nämlich auch trennen. Also dem Trainer Thomas Tuchel absolut, weil diese Balls of Steel zu haben, diese ganzen großen Namen nicht zu nominieren in England, dem Fußballland Nummer 1. Also als deutscher Trainer, wogemerkt. Also das ist so das größte Risiko, was du überhaupt eingehen kannst als Nationaltrainer. Das, finde ich, hätte es verdient, am Ende mit dem Titel belohnt zu werden. Und bisher sieht ja wirklich alles ziemlich gut aus. Muss ich auch sagen. Also das hätte es auf jeden Fall verdient, ja.
Von daher,
ja.
Das Einzige, was er nicht machen darf, ist das, was er selber auch schon mal gemacht hat und was Pep Guardiola auch immer sehr gut kann, in den entscheidenden Spielen plötzlich Experimente.
Das ist nicht Thomas Tuchel. Also der ist jemand, der dann gerade in den Finals dann doch das auf den Platz bringt, was erwartbar ist. Ich meine, der hat ja schon so viel gewonnen, ne? Also mit Chelsea, mit Paris. Also der hat Erfahrung ohne Ende. Ich glaube, er ist genau der Richtige für den Job. Also es ist dann im Finale, wenn sie es schaffen und Frankreich es erwartbar gegen Spanien schafft, dann ist es nur die Frage, wie schaffen sie es, diese überbordende individuelle Klasse der Franzosen irgendwie in Schach zu halten. Aber sie haben über einige Spiele, gerade gegen Mexiko, gegen Norwegen, mit der Kampfkraft gezeigt, dass die auf dem Sektor der Kampfkraft wahrscheinlich besser sind als die Franzosen. Und das könnte ein Punkt sein, wie sie die Franzosen tatsächlich schlagen können.
Ja. Zweite Gänsehaut und Geschichte ist halt, Hey Jude zu singen, wenn Jude Bellingham. Das ist einfach, ich möchte die gar nicht mögen, aber es ist einfach, es ist einfach likable, was die machen. Ja. Und
mit Jude Bellingham würde ich natürlich auch gerne einen Ex-BVB-Spieler da mit dem Weltpokal sehen.
Ja, guck mal eben, weil wir hier Ex-Schalker im englischen Kader unterwegs sind. Keine, glaube ich. Ich wüsste nicht, wann jemals ein Brite überhaupt ein Engländer bei Schalke gespielt hat.
Trauen sich nicht ins Gelsenkirchen. Gelsenkirchen.
Ja, alles klar, Mr. BVB.
Trauen sich, wenn, dann nur nach Dortmund, aber nicht nach Gelsenkirchen. Ja, also das wird sehr, sehr schön. Letztes Thema für heute ist nochmal der DFB. Der DFB, um es mit den Worten von Dieter Bohlen zu sagen, denn es gibt neue Entwicklungen. Eine DFB-Delegation um Bernd Neuendorf und Aki Watzke ist nach New York gereist, um den designierten neuen Bundestrainer Jürgen Klopp zu treffen. Da gab es ein erstes persönliches vierstündiges Gespräch, wo man sich ausgetauscht hat, ausgelotet hat, wie es vertragsmäßig aussieht, wie die Ansichten von Klopp sind und wie man denn zusammenarbeiten möchte. Das heißt, es geht so langsam auf die Zielgerade, was da die Bundestrainerfindung angeht. Interessantes Detail dabei, der Vertrag, den der DFB-Klopp anbieten möchte, ist direkt bis 2030. Also man würde ihm dann direkt Vertrag für zwei Turniere geben. Findest du das gut? Gerade mit der Negativerfahrung Nagelsmann, ja, die dem DFB mal eben schmale 7 Millionen gekostet hat.
Also Jürgen Klopp ist natürlich nicht doof. Ich glaube, der DFB hätte sich einen großen Gefallen getan, wenn man gesagt hätte, ne, man will ja eine langfristige Entwicklung mit Jürgen Klopp.
Ja.
So, und wir haben ja selber auch schon zur Geduld aufgerufen und haben gesagt, es muss nicht unbedingt sofort im nächsten Turnier der maximale Erfolg her, sondern es muss erstmal erkannt werden, es gibt eine Veränderung, es gibt eine Entwicklung, es passiert was, man hat eine Idee. Deswegen finde ich es sehr, sehr schwierig. Dann ist es eigentlich logisch zu sagen, man gibt ihm 4 Jahre Zeit. Vielleicht wäre trotzdem ein, wir gucken erstmal, wie es in 2 Jahren ist, mit Option, mit beider Seite, also mit der einseitigen Option der Verlängerung oder mit der einseitigen Option der Beendigung bei Nichterreichen von. Aber
schwierig. Das kann ja sein, dass es die Klausel trotzdem gibt. Die gab es bei Nagelsmann ja auch. Bei einem Aus in der Gruppenphase wäre der Vertrag dann auch kündbar gewesen von Seiten des DFB. Also
eine knappe Kiste sowas. Dann.
Ja, das war ärgerlich, dass es dann doch noch fürs 16. Finale gereicht hat. Dieses kleine Detail
alles scheißegal.
Hat 7 Millionen gekostet.
Vor allem Gruppenphase überstehen bei einer WM mit 48 Teams, dann sagt doch wenigstens Achtelfinale. Also wirklich.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man dieses Projekt Jürgen Klopp angeht, dann macht es ja auch keinen Sinn, jetzt in 2 Jahresabständen zu rechnen. Da musst du es schon langfristiger machen, auch wenn du gerade auf die Schnauze gefallen bist mit den langfristigeren Verträgen, eben bei Julian Nagelsmann.
Bei Judith.
Aber der DFB hat ja jetzt auch keine andere Chance. Also er kann ja von Glück sagen, dass es die Alternative Jürgen Klopp gerade gibt. Ey, was würde der DFB jetzt machen, wenn Jürgen Klopp jetzt nicht frei wäre? Also die wären ja komplett am Arsch, von daher müssen sie sich sowieso komplett auf Klopp einlassen. Das ist die einzige Chance, wieder positivere Stimmung, um die Nationalmannschaft zu bringen. Von daher, sehe ich das dann auch nicht so kritisch in dem Moment. Was ziemlich kritisch gesehen wird, ist ein Detail, was ja in den Verhandlungen mit Red Bull noch passieren muss. Denn Jürgen Klopp ist ja dort angestellt, das heißt, der DFB muss ja nicht nur mit Klopp, sondern auch mit Red Bull verhandeln. Hier soll es wohl so sein, dass Red Bull bereit wäre, auf eine Ablöse oder eine Abfindung zu verzichten, wenn Jürgen Klopp trotz seines Daseins als Bundestrainer weiter Marketinggesicht für Red Bull bleibt.
Ja. Jetzt ist die Frage, ist es schwierig oder ist das nicht schwierig? Ja. Weil ich denke mir jetzt mal an, ich denke mal an Jogi Löw, und wenn ich an Jogi Löw denke, dann denke ich an genau ein Produkt.
Das da wäre?
Das ist Nivea. Also es ist nicht mal ein Produkt, sondern es ist eine komplette, es ist ja auch eine komplette, es ist auch eine Firma. So. Also Nivea-Produkte. Allerdings muss man auf der anderen Seite sagen, dass Produkte für Körperpflege jetzt vielleicht nicht den gleichen Anstrich haben in seiner Vorbildfunktion wie ein Produkt mit Koffein und Taurin, was ja jetzt auch nicht in dem Gesundheitsfaktor, also im Gesundheitssektor anzusiedeln ist. Ne?
Ja. Oder man dichtet ihm dann vielleicht eine gewisse Befangenheit an, dass er dann Leipzig-Spieler bevorzugt.
Auch das ist problematisch. Wieso macht der DFB nicht einen Deal und benennt den Coca-Cola-Fanclub um in den Red Bull-Fanclub?
Oh, schöne Idee. Ja, das ist eine schöne Idee. Das finde ich gut.
Finden so alle scheiße. Dann finden sie doppelt scheiße. Also da gewinnen doch wirklich alle. Coca-Cola gewinnt, weil sie dieses unsägliche...
Komm endlich raus.
Die kommen raus aus der Nummer. Red Bull gewinnt, weil sie genannt werden. Die Fans hassen es so oder so, können es jetzt sogar noch mehr hassen. Und Jürgen Klopp kommt raus aus dem I'm running out of energy drinks. Ja, gut, er runnt dann wirklich wieder out of energy drinks, aber vielleicht kann er die mit Holy machen.
Ja, das kann sein. Aber ich finde es persönlich auch vom Gefühl her eher kritisch, aber da bin ich dann doch wieder an dem Punkt, wo ich sage, ja, der DFB muss sowieso alles einwilligen. Also man hat eh keine andere Chance. Man muss Klopp kriegen, egal was Red Bull jetzt da für Kapriolen macht. Das wird am Ende schon so kommen, aber find's auch schwierig, weil also dieses Beispiel Löw Nivea ist ja etwas, das hat ja überhaupt keinen Fußballkontext.
Das stimmt.
Aber das Ding Klopp Red Bull hat sehr wohl sehr einen Fußballkontext. Ja, ja. Ne? Also das ist dann schon eine deutlich kritischere Geschichte, die ich auch alles andere als gut finde, aber es ist wahrscheinlich ein notwendiges Übel, was man akzeptieren muss.
Ja, ja, ich bin mal gespannt, wie Jürgen Klopp dann aufräumt. Du hast mich gerade auf einen Gedanken gebracht bezüglich, man hat ja keine Wahl, weil Jürgen Klopp, wenn es Jürgen Klopp nicht macht. Mir ist gerade mal so eingefallen, also ich gebe dir recht, mir ist gerade eingefallen, es fehlt mittlerweile so an einem ernsthaften Feuerwehrmann-Meme. Weil, also, Peter Neururer ist ausgelöst. Also, Porsche
vor Panamera, Peter.
Panamera vor der Geschäftsstelle. Ja, alles schon gesehen, ist, glaube ich, durch. Felix Magath ist durch. Friedhelm Funkel ist durch. Jupp Heynckes ist durch. Wir brauchen wieder einen neuen Klischee-Feuerwehrmann.
Ja, Dieter Hecking, oder? Ja. Dieter Hecking hat 2 VfLs in Folge in die zweite Liga geführt als Feuerwehrmann.
Ja, aber ich finde, Dieter Hecking hat nicht so dieses Mimige wie ein Felix Magath oder ein Peter Neururer. Ja,
das stimmt.
Der, hat nicht
der ist nicht streitbar genug.
Ja, der ist nicht komisch genug.
Ja, das stimmt. Also einfach nur ein netter Mann, so, ja, der halt nicht so viel Erfolg hatte mit den letzten beiden Stationen.
Netter Mann, der aussieht wie der Vorgesetzte von Earl Sinclair bei den Dinos, aber
So ist es natürlich. Ja, also tatsächlich, das wäre der Einzige, der jetzt von der Sache her da reinpassen würde in die Rolle, aber nicht so meme-mäßig ist, ne?
Ja. Schreibt uns mal, vielleicht übersehen wir ja auch wen, den man der Lächerlichkeit preisgeben kann.
Sehr positiv ausgedrückt,
Michael. Ja, man muss auch mal ehrlich sein, darum geht es jetzt am Ende.
Ein kleines Detail vielleicht noch zum Abschluss hier zum Themenkomplex DFB. Da sind nämlich weitere unschöne Dinge ans Tageslicht gekommen. Es wird schmutzige Wäsche gewaschen nach dieser sehr enttäuschenden WM. Immer mehr Details kommen ans Licht von der Zeit der Nationalmannschaft bei der WM. Ein Detail soll laut Bildinformationen sein, dass Manuel Neuer für doch mehr Unruhe intern gesorgt hat mit seinem Comeback, als da von Seiten des DFB offiziell zugegeben wurde. Denn es soll wohl so gewesen sein, dass Manuel Neuer gewisse Bedingungen an sein Comeback geknüpft hat.
Ja, also das ist vom DFB hochgradig bestritten worden, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es falsch ist. Und wir streuen Gerüchte natürlich sehr, sehr gerne, vor allen Dingen,
also bei den Bedingungen hätte ich es auch bestritten an der Stelle des DFB.
Also, wer es nicht mitbekommen hat. Und zwar gibt es das Gerücht, dass Manuel Neuer an seinen Comeback gebunden hat, dass Jonas Urbich auf jeden Fall mitfährt zur WM und Alex Nübel dafür nicht.
Ja, das Herr soll Nübel. Das soll wohl seine Bedingung gewesen sein. Hier, mein Ziehsohn Jonas Urbich kommt mit, dafür der Nübel raus, den kann ich sowieso nicht leiden. Das soll intern richtig Ärger gegeben haben. Da hat der Torwarttrainer Andreas Kronberg ist Crash-Out gegangen, wie man so schön sagt. Und war schon kurz davor, die Brocken hinzuwerfen, weil der zu dem Zeitpunkt seinen Torleuten Baumann, Nübel schon ihre Rollen zugewiesen hat. Also der hat denen schon alles erklärt für die WM und zugesichert. Und der sollte denen dann jetzt verkaufen, der Nübel ist raus, der Neuer ist dabei, der Baumann nur Nummer 2 und der hat schon gar keinen Bock mehr gehabt. Das soll intern richtig geknallt haben.
Mich würde natürlich interessieren, was hat Manuel Neuer gegen Alex Nübel? Weil normalerweise sagt man ja, der Nübel, den halte ich mir warm. Aber das macht er ja jetzt in dem Falle nicht. Das Gegenteil ist der Fall.
Ich weiß ja nicht, was Alex Nübel in seiner kurzen Zeit beim FC Bayern und seiner gesamten Zeit, wo er eigentlich immer nur verliehen war, da intern gegen Manuel Neuer versucht hat. Aber er versucht, ihn zu stürzen, hintenrum.
Aber da bekommt dieses Leihgeschäft doch auch noch ein Geschmäckle, ne? Kann das vielleicht sein? Gehen wir mal rein in die Spekulationskarussell. Nübel wechselt zu den Bayern als Herausforderer von Manuel Neuer und sagt ihm ganz klar, pass mal auf, ich will hier mit dir um die Nummer 1 streiten und Manuel Neuer geht zur Geschäftsleitung und sagt so, pass mal auf, also wenn ich hier bleiben soll und euch Titel holen soll, dann kommt der Junge weg.
Ja, vielleicht ist es ja damals so gelaufen. Ne? Also ich meine, gut, jetzt ist es ja egal, ist ja jetzt zu Besiktas gewechselt, Nübel. Hat mich auch überrascht. Ja, also ich meine, Nübel ist ja wirklich kein schlechter Torwart. Der war in den letzten 2 Jahren beim VfB eigentlich eigentlich ein sehr sicherer Rückhalt. Ich hätte dem mehr zugetraut als jetzt die türkische Liga. Absolut. Also das ist wie Leroy Sané. Ne? Also das
kann nur nicht am verstehen. Karriereende halt. Ne? Also Leroy Sané ist ja schon geht Richtung Karriereende. Der hat ja, da hat man ja das Gefühl, der findet nichts mehr. Aber Nübel, eigentlich müsste der doch in jeder der Top 3 bis Top 5 Ligen einen Job finden, finde ich ganz extrem.
Ja, also ich hätte da auch größere Vereine für ihn vermutet. Aber was würdest du tippen, wie alt Alexander Nübel ist? Das ist heute die große Altersrate-Folge.
Ja, bei dem hätte ich nämlich warte mal, wie lange ist er jetzt beim VfB?
Ich glaube, 2 Jahre war der jetzt verliehen.
Ja, aber ist der 2 oder 3 Jahre. Er ist ja auch höchstens 25, oder nicht?
29.
Ach komm, hör auf. Der ist doch nicht 5 Jahre älter als Karim Adeyemi.
Das ist doch richtig lange her, dass der bei Schalke damals als Talent hochkam.
Echt?
Ja, das ist richtig lange her.
Ja, offensichtlich. Wie lange war der denn bei den Bayern?
Der war bei den Bayern jetzt richtig, der ist 2020 ist der von Schalke zu den Bayern gegangen. Also der war jetzt im Endeffekt 6 Jahre unter Vertrag da. Hat aber nur, ich glaube, 4 Spiele oder so.
Der war in den vier Jahren bei den Bayern nur 4 Spiele? Ja gut, ja, kein Wunder, dass ich das Gefühl habe, dass er noch so jung ist, weil ich habe den 4 Jahre ja nicht gesehen.
Ja, der war bei Monaco, bei Stuttgart 3 Jahre war er sogar verliehen an den VfB. Ne? Waren
das
sogar
hast noch du mich mit Fehlinformationen gefüttert. Hätte ich natürlich 26 gesagt.
Dann. Ja, das ist schon klar, nicht mehr so völlig komisch. Völlig andere Nummer. Also ist natürlich auch schon, aber trotzdem mit 29 als Torwart stehst du doch voll im Saft. Ja. Und er hätte ja jetzt die Möglichkeit gehabt, durchaus zu einem größeren Club zu gehen. Hat mich trotzdem überrascht, dass es dann die türkische Liga ist. Ja.
Ich dachte auch erst, das wäre so ein Quatsch, dass man dann sagt, ja, das ist bei Beşiktaş im Gespräch.
Nein, das ist schon fixiert. Ja. Der Mann ist schon drüben
aber
in der Türkei.
Was soll ich mir anmaßen, über anderer Leuts Karriereentscheidung zu urteilen? War ich natürlich immer und auch sehr gerne.
Das ist der Content hier, dieses Podcast.
Das ist Teil meines Lebens, Alexis, hier.
Wie siehst du Manuel Neuer nach diesen Gerüchten? Kratzt das so ein bisschen an seiner Aura, an seiner Legacy?
Ja, seine Karriere ist vorbei.
Also. Ein Jahr macht er ja nur bei den Bayern.
Ja, ne? Das ein Jahr kann man den Mann nur aushalten.
Ja.
Aber
schon so ein bisschen geschmacklich. Ich meine, Manuel Neuer ist ja Sympathieträger schon, allein durch seine ganzen Leistungen und so. Aber wenn man sowas dann hört, ja, so denke ich mir auch so, boah, der ist aber intern vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ne? Vielleicht sollten sie ihm die braune Uniform anziehen und nicht Kylian Mbappé.
Der Manuel-Diktateur. Also braune Uniform als Deutscher, auch eine schwierige Geschichte, muss man sagen. Ja, gut.
Aber so ist das Meme nun mal.
Ja, olivgrün, aber würde ich jetzt sagen, aber ist egal. Manuel Neuer, gut, ich meine, er ist seit über 20 Jahren unangefochten Weltklasse-Torhüter, mehrfach Welttorhüter auch gewählt worden, hat Bayern München, also Schalke 04, Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft in seinen Rucksack genommen, dass der einen gewissen Anspruch haben kann an sein Umfeld, ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache und gehört vielleicht auch dazu, warum der da ist, wo er jetzt ist. Also Oli Kahn war jetzt auch keiner, der zimperlich mit Konkurrenz umgegangen ist.
Das ist korrekt.
Nur von Manuel Neuer hat man es irgendwie so nicht erwartet. Ich glaube, das ist ja, so genau, ein bisschen der Unterschied.
Ja.
Gut, er hat ja auch mal diesen Vorfall mit den Kroaten gehabt, ne? Mit seinen kroatischen Freunden.
Da gab es mal irgendwie so
da wurden,
etwas,
da wurden Lieder
politisch gesungen. Schwierige kroatische Fanlieder, die da irgendwie gesungen wurden.
Wo man sagen muss, ja, auch da sollte man ihm nicht die braune Uniform anziehen besser.
Ja, das ist richtig. Ja, also vielleicht hat Manuel Neuer da auch versucht, die Verzweiflung von Julian Nagelsmann zu nutzen in dem Moment, ne? Dass der so dringend ihn zurückhaben wollte und dann gesagt hat, weil der Kompromiss ist ja dann gewesen, dass Jonas Urbich als Trainingstorwart mitkommt, ne? Weil den Nübel konnte Nagelsmann dann wirklich nicht mehr absägen in dem Moment, bevor sein Torwarttrainer dann auch noch hinschmeißt, kurz vor der WM. Aber gibt zumindest ein kleines Geschmäckle, was Manuel Neuer angeht, wenn es denn stimmt. Ne? Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist.
Aber damit ist ja auch eigentlich schon klar, wo die Reise für den DFB hingeht. Da wird Jonas Urbich mit der nächsten Gelegenheit zur neuen Nummer 1 hochgezogen.
Aber das ist eine spannende Frage. Ich meine, die Ära Klopp startet ja jetzt, also beziehungsweise im September. Im September wird Jonas Urbich aber nicht mal im Verein die Nummer 1 sein. Also du kannst doch nicht jemanden, der im Verein die Nummer 2 ist, zur neuen Nummer 1 von Deutschland machen.
Nein, aber Jürgen Klopp hat ja vier Jahre Zeit.
Aber irgendjemand muss ja ab September jetzt erstmal als nominelle 1 anfangen, ne?
Ich wäre immer noch dafür, dass es in Richtung Arturo Bolo geht, aber
Ja, der hat ja ein ganz anderes Problem. Der darf nicht mal mehr mittrainieren bei Freiburg. Ja. Weil die Situation ist ja so, man hat ja schon Mio Backhaus verpflichtet für teuer Geld, weil Atubolu schon länger in Freiburg angekündigt hat, dass der diesen Sommer weg möchte. Ja. Hat man sich frühzeitig um Nachfolger gekümmert und jetzt findet Atubolu keinen Verein. Was? Und der darf jetzt nicht mal mehr mittrainieren.
Aber dann passt es ja auch wieder mit Nübel, der in die Türkei geht, ne? Ja. Ist der Torwartmarkt gerade so überlaufen?
Ja, oder vielleicht haben sich dann nicht die großen, sagen wir mal, die großen Vereine aufgetan für Atubolu, wo er hin wollte, ja, ne? Und jetzt steht er vor einem richtig schwierigen Sommer, weil er muss ja weg aus Freiburg. Ja. Die haben ja schon den Nachfolger verpflichtet. So, und jetzt muss der natürlich immer kleinere Alternativen akzeptieren, ne?
Atubolu muss jetzt eigentlich ganz gehässig sitzt vorm Fernseher oder vor dem Mobiltelefon, hätte ich fast gesagt, vor dem Smartphone sitzen und hoffen, dass sich ein großer Torhüter verletzt. Courtois zum Beispiel.
Ja, aber das war ja keine schwere Verletzung bei ihm. Ja.
Aber jetzt, also das ist natürlich eine Scheißsituation.
Genau, und darauf wollte ich nämlich hinaus, dass die Torwartsituation ab September für Jürgen Klopp alles andere als einfach wird, weil du hast zwei Leute, die es nominell eigentlich werden müssen, die aber die auf der einen Seite eine scheiß Karriereentscheidung getroffen haben und auf der anderen Seite ihren Nummer-1-Platz noch nicht haben, sondern erst in der Zukunft, wenn Manuel Neuer dann aufhört. Also bin ich sehr gespannt, wie Jürgen Klopp das löst dann. Ne?
Wird dann wahrscheinlich erstmal wieder der Bauman.
Meinst du?
Ja, muss ja. Er ist ja nun mal die nominelle Nummer 2 aktuell.
Naja.
Wen willst du denn nehmen? Finn Dahm? Louis Karius?
Er ist ja jetzt ein Erstligatorwart.
Jetzt darf er ja.
Jetzt aber ja. Und der hat ja unter Jürgen Klopp schon gespielt, ne? Ja. Der hat ja damals das Champions-League-Finale für Jürgen Klopp erledigt.
Ja, sagen wir mal so, nachdem Ramos ihm das Gehirn aus dem Schädel geprügelt hat. Ich glaube immer noch, das war damals eine Gehirnerschütterung, die er hatte. Er hat trotzdem weitergespielt und dadurch seine Patzer. Und das hat ihn dann sehr viele Jahre seiner Karriere gekostet.
Bold Prediction, Jürgen Klopp macht im September Loris Karius zur Nummer 1 für ein Jahr, bis Jonas Obig übernimmt.
Boah, das wär heftig.
Das wäre krass.
Das wäre krass. Wir sollten das hier auf jeden Fall rauscutten.
Dieser Clip wird irgendwo in den Schrank gelegt und in einem Jahr wieder, oder von mir aus in ein paar Monaten wieder rausgeholt.
Der kommt auch wieder Vorlage. Das kann ich aber mal sagen.
Das war eine Bold Prediction, mit der man so eine Folge hier beendet.
Ja, reicht ja bis September.
Ja, genau. Gucken wir mal, was Kloppo so macht. Also, das war's für heute. Kurzer Plan noch, wie es weitergeht. Auch nächste Woche würde ich sagen, normale Tage, die ihr gewohnt seid. Donnerstag Stream, Sonntag Podcast. Beziehungsweise Montag Podcast, denn Sonntag ist ja Finale. Ne? Das heißt, da werden wir selbstverständlich dann nicht am Sonntagabend aufnehmen, sondern einen Tag später. Mhm. Am Montagabend dann mit dem großen Roundup zur WM.
Alles klar, dann würde ich mal sagen, fulminante Grüße, deine Kamera hat sich schon verabschiedet.
Ja.
Und damit gut, dann mache ich alleine da auch noch das Power-Ciao. Tschüss.
Tschüss.